Valspar Ultra starts at just $29.98 a gallon. So we've got you covered when your daughter wants to paint her room again after last year's masterpiece of a unicorn mural.
Dad, please.
Or when you realize that maybe you went too hard on the greige.
I miss color.
Or when you were sure you wanted a home gym, but your elliptical is currently hanging your laundry.
What about a home office?
Shop everything you need for your next phase with Valspar. Available at Lowe's. Price varies by Sheen.
Stell dir vor, dein Fernseher oder Monitor verwandelt sich in ein leuchtendes Farbwunder, indem er winzige Gasbläschen zum Leuchten bringt. Klingt wie Magie? Willkommen in der faszinierenden Welt der Plasmafernseher, einer schon fast vergessenen Technik, dennoch wirklich genial. Und bevor du fragst, das Plasma in deinem Bildschirm hat nichts mit dem Plasma in deinem Blut zu tun. Kannst du also nicht abpumpen, spenden und eine Aufwandsentschädigung für kassieren. Aber beide Arten von Plasma sind auf ihre Art und Weise durchaus lebenswichtig. Neugierig warum? Dann lass uns mal reinstarten. Andiamo! Der Elektrotechnik-Podcast von und mit Giancarlo the Teacher, der Fachpraxislehrer für euch alle da draußen, präsentiert euch mal wieder das Audioformat und auch Videoformat auf YouTube, in dem es um die Welt der Elektrotechnik geht. Angefangen von der Definition von Strom, Spannung, Widerstand und der elektrischen Leistung über elektronische Betriebsmittel, deren Aufbau und Funktionsweise in der Industrie, im Handwerk oder auch bei euch zu Hause im Homeoffice. Ja, und die heutige Podcast-Folge ist wieder auf Anfrage von einem aus euren Reihen, sprich einem treuen Zuhörer und zeitgleich Kanalmitglied auf meinem YouTube-Channel entstanden, der liebe Heinzi-Man. Also, wie ihr heraushört, Kanalmitglieder sehen Inhalte wie Podcast-Folgen oder Rechen- bzw. Prüfungsvideos, sei es Prüfungen der Ausbildungsberufe Elektroniker Betriebstechnik, Elektroniker Energie Gebäudetechnik oder Elektroniker für Automatisierungstechnik, aber auch für Meisterschüler Aufgaben, Vorbereitungsaufgaben auf die Meisterschule bzw. welche, die in der Meisterschule auch abgefragt werden, dass ihr so mal eine Idee davon habt, was da so alles drankommen kann, sehen diese Kanalmitglieder alle früher. Und auch ihre Stimmen und entsprechend auch ihre Fragen werden entsprechend direkter gehört und beantwortet, wie in diesem Fall mit einer Podcast-Folge auch gleichzeitig belohnt. Also Kanalmitgliedschaft lohnt sich definitiv. Jetzt schauen wir aber mal direkt in diese Nachricht rein, die ich da für euch habe. Also der liebe Heinzimmern hat mir geschrieben unter meinem Video zum Thema OLED, LCD und LED-TV. Da habe ich ja einen schönen Vergleich gemacht und wie diese Technik an sich ja überhaupt funktioniert. Da wurde ich ja gefragt, wie kriegt der Fernseher das hin, da wirklich jedes einzelne Pixel anzusteuern mittels Transistoren und so weiter. Sehr, sehr interessant, dass die LCD-Technik ja die LEDs als Hintergrundbeleuchtung haben, das andere mehr so natürlich entsteht. Jetzt ein Beispiel von OLED. Aber schauen wir jetzt mal rein, denn jetzt geht's ja um die Plasma-TVs. Also ich habe unter anderem, also es ist die Nachricht jetzt von Heinzimmern beziehungsweise der Kommentar, unter anderem vor Jahrzehnten einen Fernlehrgang über Fernsehreparaturtechnik gemacht. Da damals gab es noch den Fernsehtechniker, da kenne ich auch noch einen ganz, ganz schlechten Witz, also den kann ich auch zum Schluss mal erzählen. Da waren Transistoren noch in der Entwicklung. Vor kurzem sollte ich mal einen Plasma-Fernseher nachsehen und das dieser Kommentar ist jetzt nicht irgendwie 10, 15 Jahre alt, sondern der ist erst von kürzlich. Bin gescheitert. Wie der funktioniert, ist mir nicht bekannt, aber der Bildschirm muss ja eigentlich ähnlich angesteuert werden. Vielleicht mal darüber ein Beitrag von dir, würde mich freuen. Ja, und daraufhin dachte ich mir, hey, machst du das jetzt mal? Also steigen wir jetzt mal direkt ein in die Welt der Plasmafernseher, jene beeindruckenden Geräte, die einst wirklich viele, viele Wohnzimmer erhellten. Und wie immer habe ich alle Quellen, was ich hier benutzt habe für meine Recherchen, auch hier unter der Podcast-Folgenbeschreibung. Deswegen könnt ihr das gerne nochmal nachlesen, wer sich da genauer reinlesen möchte. Also unsere Reise beginnt jetzt mal in den 1960er Jahren, also schon mal gute 65 Jahre zurück. Das ist schon eine ganze Menge. Also da waren viele noch nicht mal Quark im Regal. Ja, ich auch nicht. Und damals entwickelten Donald L. Bitzer und H. Gene Slotow den ersten funktionierenden Plasma-Bildschirm an der University of Illinois. Und ursprünglich waren die für Großrechner konzipiert, aber diese Technik bot wirklich viele Vorteile, denn sie konnte direkt digital angesteuert werden. Und das war zu der Zeit ein echter Fortschritt gegenüber den damaligen Röhrenbildschirmen. Was meine ich jetzt mit digital angesteuert? Weil das ist ja irgendwo auch, ja, was bedeutet heutzutage noch digital angesteuert? Wir kennen es ja gar nicht mehr anders. Aber ihr müsst euch das so vorstellen wie mit der Klappertechnik von damals. Ja, also damals in den 1960er Jahren, da waren Röhrenfernseher gang und gäbe. So, und wer schon mal ein altes Röhrenradio restauriert hat, die Technik, ich liebe diese Technik, ich mache das auf. Und wenn ich mir das anschaue, die Elektriker, die das damals gelernt haben, die haben es drauf gehabt. Heute, klar, es hat sich geändert, Programmieren und so weiter, SPS und so weiter. Aber die VPS von damals, Relais, die Schaltungen, wenn Platinen geätzt wurden, das war noch Elektronik von wirklich Grund auf. Du konntest noch sehen, was du gemacht hast. Das ist das, was mir so auch den Job ermöglicht hat, beziehungsweise eröffnet hat, warum ich gesagt habe, oh, das finde ich so genial, ja, weil man es erklären konnte, man konnte es sehen, aber es haben nicht alle verstanden, ja, und der Plasma-TV, den kannst du dir jetzt mal vorstellen wie eine Taschenlampe, ja, die du direkt per Knopfdruck ein- und ausschalten kannst, ohne Umwege also, und genau das konnte nämlich der Plasma-Bildschirm. Er wurde direkt mit elektronischen Signalen gesteuert, um Bilder darzustellen, ohne dass erst eine Hintergrundbeleuchtung, LED-Beleuchtung heute bei LCDs, aber auch damals eben mit den Lämpchen, mit den Glimmlämpchen oder irgendwelche komplizierte Mechanik nötig waren, wie eben bei älteren Röhrenfernsehgeräten. Und das machte ihn nicht nur schneller, sondern auch effizienter in der Bilddarstellung, weil jetzt eben nicht erst, ihr kennt vielleicht dieses Fiepsen und das Bild erstmal groß geworden ist, beziehungsweise erstmal langsam sich aufgebaut hat und das Bild, das war schneller, direkter da und natürlich auch von den Farben her wirklich überragend. Und also jetzt nochmal, weil jetzt habt ihr vielleicht gehört, okay, effizienter, digital angesteuert im Gegensatz zum Röhrenbildschirm, vielleicht nicht, per Klappertechnik. Plasmabildschirme können direkt mit digitalen Signalen angesteuert werden. Und das bedeutet, dass die elektrischen Signale, Spannung, Strom, unmittelbar in Bildpunkte, also in Pixel, umwandeln können, ohne den Umweg über analoge Signale oder mechanische Komponenten nehmen zu müssen. Und das ermöglicht eine schnellere und effizientere Bilddarstellung im Vergleich zu älteren Technologien wie eben den Kathodenstrahlröhren, also diesen CRT oder eben mechanische Ablenkung von eben Elektronenstrahlen. Ja, und jetzt ist aber immer noch die Frage, jetzt habt ihr das ja gehört, okay, digital, alles klar, irgendwas direkter, irgendwie schneller, effizienter als die Röhrentechnik, aber wie funktioniert denn jetzt so ein Plasma-TV im Detail? Stell dir vor, dein Bildschirm besteht aus Millionen winziger Kammern, gefüllt mit Edelgasen wie Neon oder Xenon. Und ihr erinnert euch noch an das Periodensystem, ja? Die Edelgase, das waren die, die ganz rechts stehen und die sich meistens geweigert haben, mit anderen Elementen eine Verbindung einzugehen, ja, weil es waren ja Edelgase, also echte Einzelgänger der Chemie. Und genau diese Edelgase wie Neon und Xenon spielen eine Hauptrolle im Plasma-TV. Denn wenn man ihnen genug Energie gibt, verwandeln sie sich in ein leuchtendes Plasma und erzeugen so die Farben auf dem Bildschirm. Ihr kennt die Neonröhre, ja, also das ist im Prinzip eine identische Technik, ja, Diskotheken, Neonröhren, wow, coole Technik, hört sich schon klasse an auch. Im Plasma-TV entspricht dabei jede dieser Millionen Kammern, die ich angesprochen habe, einem Pixel und ist mit Leuchtstoffen für die Farben Rot, Grün und Blau beschichtet. Ja, unsere Grundfarben, aus denen wir dann im Endeffekt dann alles zusammenmischen können. Und ihr müsst wissen, dass in den 1960er Jahren die Leuchtstoffe für Plasmafernseher durch präzise chemische Verfahren hergestellt wurden. Ja? Das heißt, dabei wurden spezielle chemische Verbindungen, sogenannte Phosphore, entwickelt, die unter ultravioletter Strahlung in den gewünschten Farben leuchten. diese Phosphore, die wurden in Form von feinem Pulver auf die innere Oberfläche dieser winzigen Kammern im Bildschirm aufgetragen. Also ähnlich wie bei einer Pulverbeschichtung in der Industrie, nur halt viel, viel feiner und präziser. Wer das kennt von der Pulverbeschichtung, ja, mit diesem Magnetisieren und so weiter, dass das hält das Ganze, wirklich eine ganz feine Schicht und man muss wirklich auch dann mit dem Schraubendreher wieder abkratzen, um das wieder abzubekommen. Hier war das, wie gesagt, ähnlich, nur halt nochmal wesentlich feiner. Und durch kontrollierte chemische Prozesse und diese Beschichtungstechniken gelang es eben dann, eine gleichmäßige und haftende Schicht zu erzeugen, die eben für diese brillante Farbdarstellung von Plasmafernsehern sorgte. Und wenn jetzt eine elektrische Spannung angelegt wird, also verwandelt sich das aufgetragene Gas eben in ein Plasma und das emittiert ultraviolettes Licht, also UV-Licht. Ja, UV-Licht regt dann die Leuchtstoffe an, diese Farben Rot, Blau und Grün. Und dann in den sichtbaren Farben leuchtet das Ganze. Ja? Und durch die Mischung dieser Grundfarben entstehen die vielfältigen Farbtöne auf deinem Plasma-TV. Und das Plasma erzeugt also das unsichtbare UV-Licht und die Farbpulver, diese verschiedenen, die da drauf sind, machen daraus die bunten Bilder. So, und jetzt noch mal in etwas einfacher, ja, weil man braucht immer so ein Bild, denn ich finde, ja, wie steuert man denn bei Gasen, also einem flüchtigen Medium, ja, ich meine, jeder, der mal einen hat fahren lassen, der weiß, ey, den kannst du nicht so einfach kontrollieren oder gezielt irgendwo hin zielen. Ich meine, gut, wenn du im Auto sitzt und du machst es mit Absicht, so, das ist eine andere Sache, ihr kennt diese ganzen lustigen Videos, aber was ich meine ist, jetzt mal wirklich mit einem Gas, einem flüchtigen Medium, ein einzelnes Pixel anzusteuern. Wie soll ich denn das machen? Naja, die Steuerung dieser winzigen Kammern erfolgt durch eben ein fein abgestimmtes Netz von Elektroden. Also wir haben da horizontal, also hoch runter, und vertikal, also in der Ebene, Elektroden, und die bilden ein Gitter, wobei jeder Kreuzungspunkt dabei eine Kammer darstellt. Und durch Anlegen spezifischer Spannungen an diese Elektroden kann jede Kammer individuell gezündet werden. Und dadurch wird das Gas dann ionisiert und zum Leuchten gebracht. Und die Helligkeit, das ist ja die zweite Sache, ja nicht nur, dass es gezündet wird, sondern wie hell und wie dunkel, wird durch die Dauer und die Frequenz der Zündung gesteuert. Also haben wir auch wieder wie bei Dimmern, dass man eine Phasenanschnittsteuerung zum Beispiel macht, dass man die Phase vielleicht ein bisschen länger, ein bisschen kürzer zieht, also Geschichten, ja. Und das ist eben für eine präzise Bildsteuerung die Möglichkeit. Ziemlich technisch habe ich das jetzt erklärt für den einen oder anderen. Jetzt nochmal in einfacher Sprache, ARD in einfacher Sprache, nur bei mir gibt's das umsonst und besser. Also stell dir vor, dein Plasmafernseher ist wie ein riesiges Raster aus ganz winzigen Lampen, die in drei Farben leuchten, Rot, Grün, Blau. So, und jede dieser Lampen ist eine kleine Kammer, gefüllt mit einem unsichtbaren Gas, das normalerweise ja ganz ruhig bleibt, so wie die Luft in einem Ballon. Und jetzt kommt aber der spannende Teil. Wenn du nämlich eine elektrische Spannung anlegst, dann wird das Gas in der Kammer plötzlich aktiv. Also es wird dadurch ja gezündet. Es beginnt dann zu leuchten, aber nicht in einer sichtbaren Farbe, sondern eben in diesem unsichtbaren Licht, in diesem UV-Licht, in diesem Ultraviolett. Stell dir das vor wie eine Geheimtinte, die erst unter einer bestimmten Lampe sichtbar wird. Ja, wenn du spicken möchtest, dann machst du es mit diesem Stift, schreibst das irgendwo hin und erst mit diesem Licht wird das Ganze dann sichtbar. Oder, ja, könnt ihr euch das auch vorstellen, mit dem UV-Licht. Ihr wisst alle, ihr habt bestimmt auch schon das ein oder andere Video gesehen oder beziehungsweise den ein oder anderen Joke, wo es dann darum ging, okay, wir gehen mal in das Zimmer von einem pubertierenden Jungen rein und schau mal, was der da so eigentlich macht, ja, if you know what I mean. Aber anderes Thema. Jetzt kommt die Magie nämlich ins Spiel. Die Wände jeder Kammer sind ja, wie erwähnt, mit diesem speziellen Farbpulver beschichtet. Und das wartet ja nur darauf, von diesem UV-Licht angestrahlt zu werden, damit eben das rote, blaue oder Licht von diesem Pulver abgegeben werden kann. Und weil jede dieser Kammern einzeln angesteuert wird, also jede ihr eigenes kleine, könnt ihr euch vorstellen, jede Kammer hat ihre eigene Fernbedienung, so, wenn ihr so möchtet, ja. Und dadurch können Milliarden von ihnen gleichzeitig verschiedene Farben erzeugen. Und wenn du also auf dein Plasma-TV schaust, siehst du in Wirklichkeit so wirklich eine perfekt abgestimmtes Farbfeuerwerk aus winzigen leuchtenden Punkten. Alles gesteuert durch unsichtbare elektrische Impulse, durch unsere Spannung, welche ja durch die Frequenz entweder stärker oder schwächer angesteuert werden. Geniale Technik, wie ich finde, bis heute auch von der Technik her, finde ich, konkurrenzfähig, aber irgendwie gibt es ja kaum noch Plasma-TVs, was mich zum Höhepunkt und dem Niedergang der Plasmatechnik von heute nämlich bringt. Denn warum gibt es die denn jetzt nicht mehr? Naja, Leute, es ist so. In den späten 1990er und frühen 2000er Jahren, da galten Plasmafernseher noch als das Nonplusultra für Heimkinos. Das heißt also, die Gen Z und älter, die oder jünger, die wissen schon gar nicht mehr Plasma-TV, hä? Wir haben das vielleicht mal gehört, aber ey, was redest du da, Opa? Ich hab's noch mitbekommen. Mein Papa hat mir damals gesagt, es ist ein Stromfresser. Und das ist auch wirklich so, ja. Aber trotzdem waren sie für Heimkinos, insbesondere aufgrund ihrer Fähigkeit, nämlich diese tiefen Schwarztöne und hohe Kontraste darzustellen, wirklich hundertprozentig. Ja, also da muss denn Plasma-TV bei dir zu Hause sein, wenn du so wirklich das Bild perfekt darstellen möchtest. Was meine ich jetzt eigentlich mit tiefen Schwarztönen, hohe Kontraste? Wenn ihr mal eure Videos eingestellt habt, vielleicht ein Video selbst aufgenommen habt, bei TikTok, Instagram etc. pp. Hochgeladen habt oder vielleicht mit CapCut oder anderen Freeware eure Videos bearbeitet habt und habt dann mal die Tiefen oder auch die Kontraste bearbeitet, dann habt ihr vielleicht mitbekommen, dass sich ja dann der Farbton irgendwo ändert. Also wenn ihr die Tiefen hochstellt, dann ist das Schwarz von eurem schwarzen Pullover, wie das ich jetzt gerade hier anhabe, wer das Video guckt, dann ist das nochmal ein bisschen dunkler. Dann ist der Kontrast auch zum anderen, zu meiner helleren Wand, ist dann besser. Ich bin dann besser abgehoben. Wenn es schlechter wäre, dann wäre im Prinzip wie so ein Grauton da drinnen. Ja? Kannst du dir vorstellen, als seist du in einem dunklen Raum und machst das Licht aus und perfektes Schwarz bedeutet ja, dass du wirklich absolut gar nichts mehr siehst. Also keine grauen Schatten, keine leuchtenden Ränder, einfach nur tiefstes Schwarz. Ja, ein Kumpel von mir war mal in Japan, Grüße gehen raus an den Anime-Podcast, beziehungsweise Anime-Professor, sorry. Und der hat dann gesagt, Leute, die Dunkelheit ist hier anders. Hier ist wirklich dunkel, dunkel. Ja, ist nicht so, nachts sind alle Katzen grau, sondern hier ist dunkel. Und bei alten LCD-Fernsehern, zum Beispiel, da war nämlich das Problem, jetzt mal zum Vergleich, dass selbst in dunklen Bereichen von diesem Bildschirm immer noch so ein bisschen Licht durchschimmerte. Wie wenn du einen Vorhang vor eine Lampe hältst, aber trotzdem noch ein bisschen Licht durchscheint. Also LCDs funktionieren nun mal mit LEDs als Hintergrundbeleuchtung, was zum einen so ein Grund dafür ist. Aber so ein Plasmafernseher konnte dagegen bestimmte Bildpunkte einfach komplett ausschalten. Und dadurch waren Schwarzbereiche im Bild natürlich nochmal schön viel, viel dunkler, also wirklich schwarz und nicht nur dunkelgrau. Ja? Und das sorgte für ein viel klareres und satteres Bild, besonders bei Filmen und wo halt viele dunkle Szenen sind. Ja, ihr kennt es im Kino, wenn ihr es dunkel haben wollt, deswegen einmal die Außenbeleuchtung ist weg, aber wenn dann noch das Bild dunkel ist, ja, wo schwarze Szenen sind, das will man ja so haben, um teilweise Spannung aufzubauen, ja. Oh, doch mit der Zeit wurden eben diese LCDs und später, oder wurden die Plasma-TVs von LCDs und später dann auch OLED-Technologie ja verdrängt. Und Gründe hierfür waren, wie schon angesprochen, der Energieverbrauch. Das ist der eine Punkt. Zweite ist, was halt signifikant ist. Der signifikanteste ist nun mal der Energieverbrauch, werdet ihr gleich sehen oder hören. Der zweite Punkt ist das Gewicht. Und der dritte Punkt ist die Dicke. Ja, also die Tiefe von diesem Fernseher. Denn wir wissen es ja alle, es wird ja alles immer flacher. Die Handys wurden immer flacher. Die Bildschirme, eure Monitore, alles musste immer flacher werden. Alles immer platzsparender, effizienter. Ja, also auf wenig Raum ganz viel Technik. Und da war der LCD dann doch schon wieder besser als der Plasma und der OLED auch genauso. Ja. Wie gesagt, die drei Punkte: Energieverbrauch, Gewicht und Dicke. Und natürlich, und das ist auch noch so eine Sache bei den Plasma-TVs, nämlich das Einbrennen von Bildern. Also wenn man dann irgendwie zu lang das Bild stehen hat lassen, hat den Bildschirm ausgemacht, dann hat man das noch im Dunkeln, beziehungsweise wenn der Bildschirm aus war, hat man das noch gesehen, das hat sich eingebrannt, hat sich das, ja, eben durch diese Ionisierung, Gas und so weiter. Das ist ja oftmals ärgerlich gewesen. Zudem konnten natürlich auch noch LCDs und OLEDs mit Produktionskosten und verbesserten Leistungsmerkmalen zusätzlich natürlich noch punkten. Also die waren jetzt nicht so, dass es hieß, okay, nur wegen 50 Watt machen wir die Plasma-TVs weg, sondern es war ja auch irgendwo eine Produktionsgeschichte. Aber ich möchte mit euch mal diese im Schnelldurchlauf die drei genannten Techniken bei einem, wir nehmen uns mal einen 60 Zoll Fernseher, weil alles, was drunter ist, ja, hey Leute, kann man ein Kinderzimmer stellen, aber nicht bei sich zu Hause oder beziehungsweise bei sich in seine vier Wände, in sein Wohnzimmer, so, da muss es schon mal mindestens 60 Zoll sein, eher Tendenz nach oben, gerade wir Männer, glaube ich, wissen, wie es ist, so, Frauen denken sich so, hä, warum, aber wenn sie davor sitzen, finden sie es schon cool. Jetzt nehmen wir uns diesen direkten Vergleich. Also Plasma, LCD und OLED, 60 Zoll. Und ich habe ja gesagt, wir fangen an mit dem Stromverbrauch und so ein 60 Zoll Plasma-TV verbraucht durchschnittlich so seine 150 Watt pro Stunde. 150 Watt pro Stunde. Dann kommen wir zu einem 60 Zoll LCD, der braucht, sorry, etwa 100 Watt pro Stunde. Also schon mal 50 Watt, ein Drittel weniger Leistung für das gleiche Bild, klar, ihr habt es ja rausgehört, die Tiefen und so weiter, schöneres Bild, Plasma, Risiko mit Einbrennen, okay, aber 50 Watt schon mal weniger. So, dann sage ich mir, okay, jetzt, was ist schöner, will ich jetzt für das Bild bezahlen, dann nehme ich es in Kauf oder lasse ich es, weil ich eben auf Dauer Energie sparen möchte, plus halt auch LED-Technik bei dem LCD hält mir länger, aber gut. 50 Watt weniger. Und so ein 60 Zoll OLED haben wir ja auch noch. Ja, ich will ja alle drei im Vergleich haben. Die haben so im Durchschnitt so einen Verbrauch von auch so 150 Watt pro Stunde. Wie gesagt, die Produktionskosten fallen hier ins Gewicht, dass die schon eher genommen werden. Plus halt Gewicht und Dicke, kommen wir aber gleich zu. Also der Punkt Nummer 1 beim Stromverbrauch geht ganz klar an den LCD. Sparsamste Wahl für euch. Aber kommen wir jetzt mal zum Gewicht. Denn, ich meine, ihr wollt ja auch nicht irgendwie, je nachdem in welchem Stockwerk ihr seid, wenn ihr im fancy Berlin seid, wo ihr in der WG seid mit er, sie, wir und sonst irgendwelche Pronomen, dann wollt ihr nicht die auch noch bitten, euren schweren Fernseher hochzutragen, weil meistens ist es so, wenn so ein Linker dir das Ding hochschleppt, ist wie wenn zwei loslassen. Deswegen braucht ihr einen, der anpacken kann. So, und bei einem 60 Zoll Plasma, der wiegt schon mal im Schnitt so seine 30 Kilo. Dann hast du das Sperrige noch mit dazu. Also je nachdem, wie viel Stockwerke du das Ding hochschleppst, werden 30 Kilo ganz schnell mal mehr. So, so ein LCD 60 Zoll, der wiegt schon mal 10 Kilo weniger. Nämlich so im Schnitt so seine 20 Kilo. Boah, ist schon mal angenehmer. Und ein 60 Zoll OLED wiegt dann schon mal, ja, im Schnitt, sage ich jetzt mal, 22 Kilo. Ich will jetzt hier OLED absolut nicht bashen, es ist einfach nur so eine Durchschnittswerte. Alle Quellen, wie gesagt, sind drinne. Ich will ja auch nicht irgendwie sagen, das eine ist besser oder das andere ist schlechter. Da habe ich ja eine andere Podcast-Folge zu gemacht, wo ich diese Techniken erklärt habe. Alle haben ihre Daseinsberechtigung, keiner ist irgendwie, ne, nicht, dass irgendwie einer denkt, oh, der hat jetzt gegen das und das was, ne, ganz locker bleiben. Aber hier auch bei der zweiten Kategorie im Durchschnitt LCD, beste Wahl, 20 Kilo, auch wieder ein Drittel weniger Leistung, Drittel weniger Gewicht als Plasma-TV. Jetzt kommen wir aber zum letzten, und zwar der Dicke, und zwar diesem, wenn es darum geht, okay, wie dick ist denn jetzt mein OLED, beziehungsweise mein LCD, beziehungsweise mein Plasma-TV? Ich habe euch da mal eine Grafik erstellt. Da seht ihr nochmal die Watt, also 150 Watt bei OLED und bei Plasma. LCD habe ich ja gesagt, 100 Watt im Schnitt so pro Stunde. Dann das Gewicht mit Plasma 30 Kilo, LCD 20 Kilo, OLED 22 Kilo. Klar, auch wieder der zweite Punkt geht an den LCD-Fernseher. Und jetzt kommt der dritte Punkt aber, und zwar die Dicke. Denn je flacher der TV, desto eher beziehungsweise einfacher passt er ja auf mein Mobiliar beziehungsweise in meine Wohnung, ohne dass er viel Platz einnimmt. Und die Tiefe von so einem 60 Zoll Plasma beträgt durchschnittlich so 10 Zentimeter. 10 Zentimeter, könnt ihr euch gerne mal ein Lineal zur Hand nehmen, das ist nicht gerade wenig, meine lieben Damen. So, und so ein 60 Zoll LCD-Fernseher, der hat so im Durchschnitt eine Tiefe von 5 cm, also nur die Hälfte. Ja, Hälfte für ein Drittel weniger Leistung, für ein Drittel weniger Gewicht. Schon mal echt, das spricht schon stark für LCD. Und der Punkt aber für die dritte Kategorie geht diesmal tatsächlich an OLED. Die sind nämlich im Schnitt sogar nur 4 cm dick, also nochmal ein Zentimeter weniger. Klar, auch hier im Durchschnitt die Leistung, aber wie gesagt, 4 cm kann ich schon mal eben irgendwo anders hinstellen oder eher hinstellen als eben die 5 cm plus natürlich der Fuß und so weiter, ist klar, aber es geht ja hier um den Durchschnitt und diese Daten, die verdeutlichen eben, warum Plasmafernseher im Vergleich zu LCD- oder OLED-Modellen weniger energieeffizient, schwerer sind, was sie eben zu ihrer Ablösung durch moderne Technologien führte. Ja, das ist nun leider so, da kann man einfach nichts sagen. Also, jetzt habt ihr aber von Heinz Mann am Anfang der Podcast-Folge ja gehört, dass er ja letztens erst noch so ein LCD repariert hat. Ja, also bis heute scheinen die ja irgendwie noch im Einsatz zu sein. Dennoch muss ich hier eins vorwegnehmen. Plasma-Fernseher sind heute nahezu vollständig, auf jeden Fall vom Markt verschwunden. Und derzeit oder bereits 2014 war es nämlich so, dass also bereits schon sogar 2013 hat LG und Panasonic waren die ersten, die haben eingestellt, Panasonic im Dezember 2013, da haben die gesagt, okay, nee, machen wir nicht mehr, kein Bock mehr, lass mal stecken. Und dann hat LG und auch Samsung, die haben dann 2014 nachgezogen und die Produktion dann eingestellt. Das heißt also, ab da war nichts mehr mit Plasma TV zu kaufen oder beziehungsweise vom Band sind da die letzten gegangen. Klar, 15, 16 wurden dann die letzten verkauft. Vielleicht kriegt ihr noch heute irgendwo was Gebrauchtes, wenn ihr da wirklich Bock drauf habt. In modernen Haushalten sind sie also eher selten anzutreffen. Ich will nicht sagen gar nicht mehr, weil es ist wie mit allem anderen auch. Warum soll ich was wegschmeißen, was noch funktioniert? Klar, wie bei der Abwrackprämie damals, haben Leute funktionierende Sachen weggeschmissen. Ich bin eher dagegen. Ich bin dafür, okay, benutze es bis zum Ende und dann kannst du wegschmeißen. Ist auch nachhaltiger, aber ist nur meine Meinung. So, aber wie gesagt, mir liegen leider keine genauen Zahlen darüber vor, wie viele Plasmafernseher jetzt, Stand 2025, noch aktiv genutzt werden. Doch, und das war ganz, ganz witzig bei meiner Recherche, jetzt kommt nämlich das Spannende, es gibt noch Leute, die auf ihrem Plasmafernseher schwören. Kein Spaß. In Foren wie auf Reddit, da liest man nämlich regelmäßig von Leuten, die ihr altes Plasmagerät von 2014 oder früher immer noch voller Stolz nutzen. Klar, Dinger waren, wie gesagt, schwer, sind Stromfresser, haben manchmal eingebrannte Logos hinterlassen. Aber wer damals ein hochwertiges Modell noch gekauft hat, der genießt auch heute noch ein echt gutes Bild. Also ja, Plasma lebt weiter, aber es sind wohl nur noch so ein paar tapfere Gallier, die da draußen das Ganze noch in Betrieb haben. Also summa summarum, ja, wenn man sich das Ganze jetzt mal mit der Podcast-Folge so gibt, was ich euch jetzt gerade erklärt habe, Plasmatechnologie, bedeutender Schritt in der Entwicklung der Fernsehtechnik, ja, und der Weg, wirklich die Ebene, wirklich haben das den Weg dafür geebnet, ja, für die heutige hochauflösende Displaytechnik. Und obwohl sie inzwischen von modernen Technologien leider abgelöst waren, leider insofern, weil das Bild war halt so schön, bleibt es ein faszinierendes Kapitel in der Geschichte der Unterhaltungselektronik. Und jetzt hoffe ich, lieber Heinzimmern und ihr da draußen, dass dieser Ausflug in die Welt der Plasmafernseher dir genauso viel Spaß gemacht hat wie mir, denn ich habe beim Recherchieren wirklich das ein oder andere, gerade dieser Reddit-User zum Ende, der hat mich wirklich sehr, sehr gefreut. Das ist wie wenn ich Röhrenradios repariere. Das ist einfach eine coole Technik. Man muss natürlich in der Technik irgendwo drin sein und sagen, weißt du was, da hat man Bock drauf. Das ist wie die PV-Narren, sage ich jetzt mal unter euch, die dann sich immer mehr PV-Anlagen zu Hause hinbauen, Inselanlagen. Bin ich auch dran mit einer PV-Folie, ja, könnt ihr gerne euch markieren, dass dazu auf jeden Fall was kommen wird, dass ich eine PV-Folie mal teste, was die so kann, mindestens 50 Watt. Und wenn ihr auch gar keine Podcast-Folge verpassen wollt, dann solltet ihr unbedingt den Kanal abonnieren. Plus kann ich euch ans Herz legen, mein Newsletter, für den könnt ihr euch über meine Website www.elektrotechnikpodcast.de, da findet ihr weiter unten nichts mehr verpassen und da könnt ihr euch für den Newsletter eintragen. Den verschicke ich einmal im Monat. Also ihr kriegt da nicht irgendwie Spam von mir den ganzen Monat in euer Postfach, sondern einfach nur einmal Ende des Monats bekommt ihr einen Überblick, was erwartet euch im nächsten Monat. Vielleicht ist eure Podcast-Folge oder euer YouTube-Video-Wunsch dabei. Vielleicht sagt ihr aber auch, hey, guck mal, das könnte mich interessieren, trage ich mir gleich meinen Kalender ein. Ey, super, ab Samstag 11 Uhr immer überall, wo es Podcast gibt, beziehungsweise Sonntag das YouTube-Video dazu oder das Mittwoch-Video jeden Mittwoch ab 11 Uhr. Ja, und wenn ihr sagt, interessantes Thema, was du heute angesprochen hast, oder sagst, ey, du hast eigene Themen, die dich interessieren, die ich für dich vielleicht aufarbeiten soll, während du gerade im Auto sitzt oder am Joggen bist oder am Spazieren bist, hast keinen Bock auf den Bildschirm zu gucken, einfach ein bisschen Giancarlo the Teacher hören, dann schreib mir auch über das Kontaktformular meiner Website www.elektrotechnikpodcast.de und dann schickst du das Kontaktformular ab, kriegst innerhalb der nächsten 7 Tage safe von mir eine Antwort, vielleicht gibt es eine Rückfrage, deswegen solltest du auch unbedingt im Spam-Ordner nachschauen, falls ich da bei dir dann lande und dann können wir da Rücksprache halten, damit es präzisiert werden kann, damit es nämlich weiterhin heißen kann, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wir sehen uns im nächsten YouTube-Video, hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut, bleibt gesund, euer Giancarlo, the Teacher.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, and Emory Education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.